Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Philipp.
Hallo Daniel.
Philipp, stell dir mal vor, es ist Urlaub.
Oh, das stelle ich mir gerne vor.
Stell dir vor, du packst deine Koffer und fährst einfach in den Norden.
Urlaub, das kann ich.
Du fährst nach Norden, bis du irgendwann mal am Meer rauskommst.
Also Bremerhaven, sag ich jetzt mal.
Such dir eine schöne Ecke aus, irgendwo.
Dann wo nicht du Bremerhaven.
Also, wie gesagt, das musst du entscheiden.
Aber es muss nach Norden sein, ja?
Du willst auf jeden Fall ans Meer.
Wie weit westlich oder östlich dürfte ich denn? Also, dürfte ich auch, wenn ich nur einen Meter nach Norden mich bewege, aber 10.000 Kilometer westlich, wäre das okay?
Auch da darfst du hin.
Ja, okay.
Hauptsache Wasser.
Ich habe jetzt schon Angst. Komme ich dort so hin oder muss ich eine Bootbrücke bauen?
Du kommst erstmal mit dem Auto dahin. Nein, stell dir mal vor, du fährst jetzt einfach, du steigst ins Auto und fährst einfach irgendwo ans Meer. Du hast im Kofferraum so eine Liege dabei und eine Kühlbox und ein Getränk deiner Wahl.
Sehe ich mich. Das Getränk ist im besten Fall auch direkt in der Kühlbox, sonst macht nämlich das Mitnehmen der Kühlbox keinen Sinn.
Absolut. Was hast du für ein Getränk dabei?
Ich habe gerade überlegt, du hast gesagt, ein Getränk, und bei einem Getränk, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe an diese grüne Mountain Dew Flasche gedacht.
Also machst du dir, du packst deine Liege aus, legst dich da drauf, packst deinen Mountain Dew auf, nimmst ein Schlückchen und schaust ganz entspannt aufs Meer.
Ja.
Und du siehst in der Ferne viele Schiffe. Die fahren hin und her, von links nach rechts. Die werden
Boote.
Ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Ne? Das ist so, was man halt so sieht. Und dann fällt dir ein größeres Schiff auf. Und dieses Schiff ist nicht nur größer, wirkt nicht nur so robuster und schwerer, sondern es ist auch schneller als die anderen. Und wenn du genau hinschaust, dann ist dieses Schiff, also das hat auch eine andere Silhouette als die anderen. Es hat so hervorstehende Rohre und du merkst so, oh, das könnten ja sogar Kanonen sein.
Ich war gerade kurz bei Kevin Costner, ich war gerade kurz in Waterworld, dann war ich kurz beim Ekranoplan, wem das was sagt. Aber jetzt bin ich bei einem Schlachtschiff.
Genau, du bist bei einem Schlachtschiff, du bist bei einem Kreuzer. Du siehst einen Kreuzer. Und dieser Kreuzer, der steuert auf eines der kleineren Schiffe zu. Und du siehst, dieses kleinere Schiff ist so ein Containerschiff. Und dieses Containerschiff fährt da vor sich hin, dieser Kreuzer steuert drauf zu und der Kreuzer fängt plötzlich an, mit dem Scheinwerfer irgendwas zu morsen.
Okay.
Und dieses Containerschiff bleibt darauf stehen. Der Kreuzer nähert sich ran und bleibt neben dem Containerschiff stehen. Und die stehen da so eine kurze Weile. Es passiert nicht so viel und das Containerschiff fährt plötzlich weiter und zwar mit voller Kraft voraus. Und es passiert Folgendes. In dem Moment eröffnet der Kreuzer das Feuer und versenkt das Containerschiff. Was ist da passiert, Phil?
Ich würde sagen, es handelt sich um eine Missachtung internationaler Zollrichtlinien.
Ich habe alles erwartet und nicht das gerade. Also bei Missachtung von Richtlinien bist du sogar richtig.
Naja gut, warum sollte sonst jemand auf jemanden schießen, wenn er nicht irgendwelche Richtlinien missachtet? Aber es geht nicht um den Zoll.
Es geht nicht um den Zoll, aber es geht um das sogenannte Prisenrecht. Sagt ihr das?
Das Prisenrecht oder das Friesenrecht?
Nein, das Prisenrecht mit P. Ach,
das hätte ja beides gepasst. Das Prisenrecht, nee, da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Das Einzige, was ich mir darunter vorstellen kann, ist in der Kirche, sie priesen recht häufig den Gott.
Ja, nee. Also auch, aber es ist nicht die Prise, die wir suchen. Auch keine
Übrigens,
Prise Salz im
Traumjob,
Meer.
Traumjob, Schiffspastor. Wer Minen sucht, ist Gott am nächsten. So ein Spruch.
Wir suchen heute keine Minen.
Okay.
Wobei wir vielleicht an Minen heute vorbeifahren, aber mal gucken.
An Minen mit IE oder an Minen mit I?
Ohne E.
Ohne E. Also tatsächlich Minen, die explodieren können.
Genau. Aber das ist jetzt gerade eigentlich gar nicht das Thema,
ja,
wo ich gerade
okay.
hinaus wollte.
Zurück zum Thema.
Ich wollte uns eigentlich nur ein kleines Fundament aufbauen, damit wir gleich in die heutige Geschichte starten können. Und dass wir ja quasi eine Basis haben, worüber wir reden. Und zwar, wie gesagt, dieses Prisenrecht. Du musst dir vorstellen, wenn ich im Krieg mit einer anderen Partei bin und du bist eine neutrale Partei, das heißt, du hast nichts mit mir oder mit dem anderen zu tun. Und du hast Passagierschiffe oder Handelsschiffe irgendwo in meinem Gewässer. Dann habe ich das Recht, dich mit meinen Kriegsschiffen anzuhalten und sie gegebenenfalls zu kapern und zu plündern.
Bin ich bei, ich sehe den Zweiten Weltkrieg vor mir mit den US-Amerikanern und der deutschen Seeblockade gegen England. Da bin ich jetzt geschichtlich.
Ja, da gehen wir gleich nochmal hin. Also so in die Richtung tatsächlich. Mhm. Nicht genau dahin, aber in die Richtung. Jedenfalls, worauf ich noch hinaus will, ist, dass ich dein Schiff plündern kann, weil du in meinem Gebiet bist. Und auch wenn du nicht mein Gegner bist, darf ich dein Schiff übernehmen.
Das klingt jetzt, als würdest du ein sehr kompliziertes Brettspiel erklären.
Das tue ich jetzt auch. Denn wenn du unter Geleitschutz bist, dann fasse ich dich nicht an.
Ich habe die Geleitschutzkarte.
Du hast die Geleitschutzkarte. Wenn aber nicht, wie gesagt, wenn du alleine, wenn dein Schiff alleine ist, darf ich es plündern. Es läuft nämlich so, ich morse dich an und ich informiere dich, hallo, du wirst jetzt gleich geplündert. Und dann hältst du an.
Schön.
Dann hältst du an, weil wenn du nicht anhältst, dann schieße ich. Und wenn du anhältst und ich wehrst, dann schieße ich. Und dir bleibt eigentlich nichts über, als eben das zu tun. Und das ist so eine Art, also das ist das Prisenrecht und das ist so ein Gentleman's Agreement, dass du haust nicht ab, du lässt das mit dir machen und ich sorge mich um dein Schiff und um deine Crew, dass die alle in Sicherheit kommen, aber das Zeug, was auf deinem Schiff drauf ist, das nehme ich mit. Mhm. So ganz runtergebrochen. Man möchte ja nicht, dass Menschen sterben und also unnötig zumindest.
Das ist, ja, man befindet sich ja schließlich im Krieg. Das ist klar, dass man verhindern will, dass unnötig Menschen sterben.
Na, ich meine aber, wenn du jetzt eine neutrale Partei bist, die halt, keine Ahnung, Deutschland gegen Briten und dann kommt jetzt irgend so ein, weiß ich nicht, Portugiese angefahren, der nichts damit zu tun hat, dann muss er jetzt nicht unbedingt verrecken. Ne?
Ja.
So, jedenfalls, wie gesagt, das war so ein Gentleman's Agreement und das wurde irgendwann mal 1856 vereinbart. Nie als Gesetz, aber auch trotzdem irgendwie so, man hat sich darauf geeinigt, das zu machen, weil einfach vorher Leute wahllos aufeinander geschossen haben. Weil es war Piraterie, es war einfach Action auf dem Meer, jeder hat aufeinander geballert. Wie gesagt, das ist erstmal die Basis, auf der ich heute beginnen möchte. Und jetzt, ungefähr 20 Jahre später, 1875, wirst du geboren.
Ui, wo denn?
Das weiß ich nicht.
Ja, okay. Sonst hätte ich mir jetzt einen lustigen Namen ausgedacht, aber das hilft natürlich nicht.
Es hilft vielleicht, ich habe einen Namen für dich und zwar der Name ist Julius Wirth.
Julius Wirth?
Ja.
Julius Wirth, bestimmt ein interessanter Charakter.
Absolut. Absolut.
Aber ein Deutscher oder deutschsprachiger Raum, oder?
Ein deutschsprachiger Raum, denn das Einzige, was in deinem Lebenslauf irgendwann mal auftaucht, was bekannt ist, was ich finden konnte, ist, dass du bei der deutschen Kaiserreichsmarine den Rang des Korvettenkapitän hältst.
Ah, geil. Geil. Also das ist doch mal Korvettenkapitän. Also ich fand schon immer unter den Schiffsnamen, denen man so unweigerlich gegenübertritt im Leben, fand ich die Korvette, also gibt ja das Schlachtschiff, dann gibt es den Kreuzer irgendwie, dann gibt es die Korvette natürlich und dann gibt es ja noch so ein paar andere, den Zerstörer zum Beispiel, aber ich fand die Korvette hat immer so ein was Besonderes, oder? So Korvette ist irgendwie, klingt geil.
Und was denkst du, was machst du auf so einer Korvette?
Ich segle mit anderen um die Korvette.
Du bist im Juni 1913, tauchst du auf als der Kapitän des Kanonenboots Eber.
Kanonenboot Eber, geil, das ist ja fast noch besser. Von der Korvette zum Kanonenboot Eber. Aber ein Kanonenboot stelle ich mir jetzt dann doch eher, also das stelle ich mir kleiner vor, oder? Also das stelle ich mir eher vor wie so ein Zerstörer.
Es ist ein kleines, ich würde sagen, Bötchen, aber dazu kommen wir gleich noch.
Natürlich.
Wir werden gleich noch ein bisschen Größenvergleich machen. Aber.
Bitte mit Booten.
Bitte mit Booten, das werden wir tun. Deine erste Amtshandlung ist eine heldendumme Handlung, denn du fährst zum Golf von Guinea, um ihn zu vermessen.
Natürlich, alles andere wäre ja auch vermessen. Das ist ja irre. Ich fahre zum Golf von Guinea, um ihn zu vermessen. Wie mache ich das? Habe ich ein sehr langes Maßband oder
Ja, wahrscheinlich zählst du die die Seemeilen, die du von A nach B fährst, von Punkt A bis Punkt B, auf deinem, weiß ich, Meilenmeter. Ich tippe tatsächlich drauf, das ist wie mit dem Auto, das auf der Straße fährt und da hast du deine, weiß nicht, 12 Kilometer gefahren, wird das wohl mit dem Boot
so auch. Kilometerzähler.
So ein Kilometerzähler, so ein Meilenzähler, genau. Mhm. Jedenfalls, das war 1913 im Juni. Dann verbringst du Weihnachten in Kamerun und dann geht's nochmal zum Golf von Guinea, weil du bist noch nicht fertig.
Okay, ja, zweiter Teil. Genau. Und dann ist ja auch schon, dann muss ich aber wahrscheinlich schnell wieder nach Hause, oder? Es ist ja, es bahnen sich ja Dinge an.
Es bahnen sich Dinge an, 1914 bahnt sich an. Und zwar 28. Juni ist ein bekanntes Datum. Da passieren Dinge, die zu einer Kriegserklärung von Österreich-Ungarn an Serbien
führen.
Du bist zu dieser Zeit in Kapstadt, denn da gibt es eine deutsche Basis.
Das heißt, ein Teil meiner Geschichte findet am Kap statt. Die Dichte ist heute sehr hoch, wie die von Wasser.
Wow. Du bist mit Kanonenboot Eber in Kapstadt stationiert.
Ja.
Und du bekommst die Info, dass gerade Action in Europa passiert und dass du unbedingt in Kapstadt bleiben sollst.
Ach.
Weil dein kleines Kanonenboot gar keine Chance in einem größeren Gefecht gehabt hätte. Aber es ist ein Hilfskreuzer auf dem Weg, um dir zu helfen.
Aber bei was denn? Ich habe doch gar kein Problem.
Um dir zu helfen, damit du diesen Hafen verlassen kannst.
Ach so.
Dieser Hilfskreuzer ist nicht nur, um irgendwie dir quasi Geleitschutz zu geben, sondern du sollst die Kontrolle diesen Kreuzers übernehmen. Also
verstehe.
Du bist der neue Kapitän von einem Hilfskreuzer.
Aber ich finde das cool, weil wir haben ja vor 3 Folgen, glaube ich, waren wir ja auch in Ostafrika, auch zur Zeit des Ersten Weltkriegs, wo auch deutsche Schiffe unterwegs waren und lustige Dinge getan haben.
Ja, wir bewegen uns aber gleich so ein bisschen weiter weg von Afrika, denn man wird dir gesagt, pass auf, du musst dich aber rausbewegen aus Kapstadt. Du musst dich rausbewegen, du schaffst das mit dem Kanonenboot, mit Eber.
Ja.
Eber schafft das. Du sollst auf die Insel Trinidad fahren. Das ist Das ist aber nicht das Trinidad, was du kennst wahrscheinlich, sondern es ist eine ultra kleine brasilianische Insel irgendwo in der Pampa vom Atlantik. So, du sollst dich mit diesem Hilfskreuzer in Trinidad treffen. Was ist ein Hilfskreuzer?
Ein Kreuzer, der hilft. Also ein Hilfskreuzer, würde ich sagen, ist ein Schiff, das ein Kreuzer ist, aber nicht so schwer wie ein richtiger Kreuzer, sondern halt so eine Unterstützungseinheit darstellt.
Ja und nein, also das mit der Unterstützungseinheit, ja gut, der Name sagt es ja schon, ne? Es ist kein Kreuzer, der als Kreuzer konzipiert wurde, sondern es sind meistens umgebaute Handels- und Passagierschiffe.
Ah, okay. Mhm.
Die sind mit Waffen ausgerüstet und werden somit kampffähig gemacht und man konnte quasi sehr schnell seine Flotte vergrößern, indem du nimmst 3 Passagierschiffe, so ein Transatlantik-Liner und noch irgendwie das Cargoschiff von nebenan.
Schraubst da 3 Kanonen drauf und schon ein bisschen kriegstüchtig.
Genau das. So ist auch das Schiff, was man dir schickt, und zwar die Kap Trafalgar. Mhm. Die Kap Trafalgar war nach so einer Schlacht in Südspanien, ein Ort im Kap Trafalgar quasi, benannt, bei dem Briten und eine französisch-spanische Flotte sich bekämpft haben und die Briten haben die halt völlig vernichtet. Es ist halt ein Schiff, welches eigentlich ein Passagierschiff, ein sehr luxuriöses Passagierschiff war, welches 1913 von den damals nur deutschen Stettin vom Stapel ging.
Mhm.
Und ein paar kurze Eckdaten, 187 Meter lang, fast 1600 Passagiere konnte es befördern, plus 400 Crewmitglieder. Im Vergleich zu Titanic ungefähr halbe Kapazität.
Okay, aber ist ja trotzdem riesig.
An Bord gab es einen Wintergarten, einen Swimmingpool, eine Bibliothek, alles voller Marmor und sehr schicke Holzarbeiten.
Alles, was man für den Krieg braucht.
Ja gut, das Schiff war ja nicht für den Krieg gedacht.
Nö, ist ja trotzdem gut. Also ich als Kapitän, ich wäre im Wintergarten anzutreffen.
Das wärst du. Mal gucken, vielleicht wirst du es ja noch sein.
Bei Feinkontakt, wo ist denn der Kapitän? Ja, guck mal, im Wintergarten oder im Swimmingpool.
Jedenfalls sollte das Schiff zwischen Deutschen Reich und Südamerika pendeln. Ja, es ist halt irgendwie nie dazu gekommen, weil man hat gesagt, alles klar, auf nach Trinidad. Denn da wird man jetzt eine militärische Verwendung priorisieren und die Kap Trafalgar zu einem Kriegsschiff zu einem Hilfskreuzer umbauen.
Aber da, also Moment mal, auf Trinidad gibt es dann deutsche Einheiten, die da stationiert sind, die die Kapazitäten haben, sowas zu tun?
Nein.
Okay. Ich habe vorgegriffen, befürchte ich.
Nein, auf Trinidad ist Julius Wirth auf Kanonenboot Eber.
Okay.
Ich schicke dir ein Bild von der Kap Trafalgar, das kann man sich auch in den Shownotes anschauen, was auf dich zugerollt kommen sollte. Was du zumindest erwartest, was kommt.
Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht schick aus. Das sieht. Ich bin wahrscheinlich hier unten in dieser Nussschale, die auch auf diesem Bild ist. Da sehe ich mich ja.
Wir machen gleich einen kurzen Vergleich zwischen der Kap Trafalgar und Eber.
Okay.
Aber gleich, dazu kommt.
Ich bin gespannt.
Beschreib nur ganz kurz, was du siehst.
Also ich sehe so einen wirklich klassischen Kreuzer oder Ozeanriesen, wie man ihn kennt. Also riesig hoch, drei Schornsteine, ein riesiges Deck, ganz viele Rettungsboote, vorne eine rote Flagge dran und so. Also es ist das klassische Schiff, wenn man sagt, die großen Schiffe aus dem frühen 20. Jahrhundert, die sehen alle so aus.
Es ist der 31. August 1914. Du siehst am Horizont dieses Schiff auf dich zukommen.
Okay, ich erkenne einen Unterschied. Es ist nicht das gleiche Schiff. Ich sehe nämlich, das ist ungefähr ein Drittel so groß vielleicht. Es hat nur zwei Schornsteine. Es hat vor allem, also es sieht so aus, als hätte es viel weniger Tiefgang. Wir reden größentechnisch über zwei ganz verschiedene Arten von Schiff, glaube ich.
Also ich glaube tatsächlich, die Perspektive täuscht ein bisschen. Die Größen der Schiffe sind sehr ähnlich.
Ah, okay. Es sieht deutlich kleiner aus tatsächlich auf dem Bild jetzt.
Und jetzt kriegst du noch ein drittes Bild. Wie gesagt, alle Bilder in den Shownotes. Wie der Hilfskreuzer sich neben Kanonenboot Eber positioniert. Und dann kannst du auch mal so ein bisschen beschreiben, was du siehst.
Ja, Kanonenboot Eber ist sehr klein. Also ich würde sagen, Kanonenboot Eber ist so einen Meter hoch, gefühlt an den meisten Stellen über dem Wasser. Da ist nicht viel und der Kreuzer, der Hilfskreuzer, da ist schon ein bisschen mehr dran. Aber so richtig riesig ist er auch nicht. Und ich sehe, der ist ungefähr, wie viel Mal so lang ist er? Vielleicht 5-6 Mal länger, 3-4 Mal höher. Also das ist schon ein Unterschied, würde ich sagen. Ich habe, sagen wir mal, ich bin mit dem Ding über den Atlantik gefahren?
Ja.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Starke Leistung, würde ich sagen. Ich glaube, ich hätte nach 2 Tagen alle Körperflüssigkeiten verloren, weil ich nur über der Reling gehangen hätte.
Ja, das ist Kanonenboot Eber. Eber
kann das. Aber auf Kanonenboot Eber ist noch die deutsche Härte, glaube ich, verankert.
Aber gut, wie du schon richtig bemerkt hast, das Schiff, was auf dich zugekommen ist und das Schiff, was du erwartet hast, da gibt's kleine, aber feine Unterschiede.
Ja.
Das fällt dir auf. Also, in dem Moment, als das Schiff in den Hafen von Trinidad ranfährt, siehst du den Kapitän. Und der Kapitän Fritz Langerhans, er winkt dir quasi schon zu, denn es gibt eine Übergabe. Denn du übernimmst Kap Trafalgar.
Jetzt frage ich mich aber kurz, was macht denn jetzt der Fritz? Bleibt der da jetzt auf dieser Mini-Insel oder nimmt er jetzt das Kanonenboot und fährt selber wieder zurück?
Ach, ich glaube, also wäre ich geblieben, glaube ich.
Ja, ist ja auch schöner. Ja, ist kein Krieg zumindest, ne? Und ist schön, also ist ja Südatlantik, da ist, glaube ich, ganz nett. So von den Temperaturen her muss man nur aufpassen, wenn man sich keinen Sonnenbrand holt, als Fritz Langerhans. Aber sonst geht's, glaube ich.
Bei der Übergabe sprichst du natürlich drauf an, weil irgendwie mindestens fehlt ja ein Schornstein auf diesem Schiffchen.
Würde ich aber auch sagen.
Und er sagt Folgendes, als der Krieg ausgebrochen ist, stand die Trafalgar in Buenos Aires. Und dort wurden alle anliegenden deutschen Schiffe angefunkt, die dort gestanden haben. Und es gab einen Befehl von oben, dass nur eins der dortigen Schiffe den Hafen verlassen darf. Und das war die Kap Trafalgar. Mhm. Die Kap Trafalgar soll alle Soldaten und Freiwilligen einpacken, die in diesen Hafen in Buenos Aires sind. Und sie soll sie ins Deutsche Reich verfrachten. Mhm. Und als die Info die Crew erreichte von der Kap Trafalgar, sind einfach 150 Leute von Bord gegangen, haben gesagt, auf gar keinen Fall, wir fahren jetzt nicht da durch, mitten in einem ausbrechenden Krieg.
Ja, ich kann es irgendwie verstehen. Vor allem nur, um in Gefangenschaft zu gehen.
Genau das. Also 150 Leute sind abgehauen von 400 von der Crew. Die Kesselräume wurden komplett verlassen von den ganzen Mechanikern und so weiter. Der Kapitän musste das Schiffsorchester überzeugen, damit die im Kesselraum aushelfen.
Ja, von der Tuba an die Öfen.
Und dann hat er gesagt, okay Leute, dann fahren wir mal los. Wir haben jetzt die Leute alle eingesammelt und fahren jetzt zurück ins Deutsche Reich und hoffen, dass wir nicht abgeschossen werden. Und auf dem Weg hat er sich nochmal erkundigt, nur so, weil das ist ja ein Passagierschiff. Und da hat sich der Kapitän, der Langhals, hat sich nochmal erkundigt, ob er noch Waffen bekommen wird, weil er hat ja nur die Schrotflinte in seiner Kapitänskajüte. Mhm. Und ob das reicht.
Ja, das reicht bestimmt.
Darauf folgte erstmal Verwirrung. Und dann wurde gesagt so, nee, Moment, das haben wir eigentlich anders geplant. Bist du nicht ein Hilfskreuzer? Und er sagte, nee. Und dann wurde gesagt, ja, okay, alles klar, du fährst erstmal nach Montevideo. Da lädst du alle Passagiere aus, die du hast, und dann geht's schnell nach Trinidad, denn da wartet das Kanonenboot Eber auf dich und wird dich mit all seinen Waffen ausstatten.
Mit all seinen Waffen, mit allen beiden.
Mit allen beiden, so ungefähr.
Wir haben hier noch so ein Taschenmesser. Das können wir noch abgeben. Was hat dieses Kanonenboot an Waffen? Die haben vielleicht zwei Kanonen und dann haben sie irgendwie noch so ein, weiß ich nicht, so Niespulver oder so oder sowas.
Tatsächlich waren da zwei Maschinengewehre, meine ich, und noch so ein Luftabwehrgewehr.
Oh, nicht schlecht, immerhin.
Aber dazu kommen wir noch gleich.
Luftabwehrwerkzeuge im Ersten Weltkrieg, nicht übel. So früh, ja, schon.
Oder zumindest irgendwas, womit man in die Luft hätte schießen können im Notfall. So.
Ja.
Also keine, wahrscheinlich keine, wie heißt das?
Keine Bodenluft-Automatik.
Das Problem ist aber, um nach Trinidad zu kommen, musst du auf jeden Fall durch ein Gebiet hindurch, wo britische Kreuzer rumfahren werden. Mhm. Und das ist unangenehm.
Ja.
Also hat, beziehungsweise nicht du, sondern der Kapitän, der Langenhals, hat gesagt, okay, Folgendes, wir haben jetzt echt ein Problem, aber wie wäre es, wenn wir unser Schiff so ein bisschen umbauen, dass es aussieht, als ob es ein britisches wäre.
Verstehe, die gute alte Undercover-Taktik. Aber wie sieht jetzt so ein britisches Schiff im Gegensatz zu einem deutschen Schiff aus? Eine andere Flagge, okay, aber sonst?
Tatsächlich, die Cap Trafalgar war einem Transatlantik-Liner der Royal Mail Ship Carmania sehr ähnlich. Das war gleiche Größe, gleicher Rumpf, eigentlich alles gleich, nur die Schornsteine waren zwei statt drei und die Schornsteine waren statt, ich glaube, statt weiß-rot waren die rot-schwarz. Mhm. Das ist der einzige Unterschied tatsächlich. Auf dem ersten Blick erkennst du, wenn du die zwei Schiffe nebeneinander hast, gar nicht, dass es ein unterschiedliches Modell ist.
Ja, ja, bis auf den zusätzlichen Schornstein, die Cap Trafalgar hat.
Was die Cap Trafalgar aber hatte, ist auch, nämlich dieser dritte Schornstein, von dem du sprichst, aber dieser Schornstein ist auch eine Attrappe. Denn dahinter befindet sich die komplette Kühlung und Ablüftung des Schiffes. Und da ist gar kein Schornstein, das ist einfach nur, hey, die Briten haben zwei, wir haben drei Schornsteine.
Ah, verstehe. Es ist also im Prinzip psychologische Kriegsführung gone wrong, weil jetzt brauchst du, weil jetzt muss der dringend weg, der dritte Schornstein.
Und genau deswegen wurde das Schiff quasi auf dem Weg zu Trinidad umgebaut. Also man hat den Schornstein abgenommen, man hat die beiden anderen Schornsteine umgemalt, man hat den Rumpf noch ein bisschen die Farbe angepasst, weil es statt grau so ein bisschen dunkler sein musste, glaube ich, damit das halt wirklich passt. Und dementsprechend kam nicht die Cap Trafalgar an, sondern quasi die Fake RMS Carmania angefahren. Deswegen hast du dich auch gewundert, was mit dem Schiff ist, aber es ist jetzt dein neues Schiff. Und wie gesagt, du sollst die Eberwaffen rüberbringen und sollst jetzt mit diesem Hilfskreuzer irgendwie Action machen.
In See stechen.
Also, du lässt die Waffen rüberbringen. Das Problem ist, die Waffen passen nicht, weil es gibt keine Sockel für die Waffen, es gibt kein gar nichts. Also wird provisorisch irgendwie alles zusammengeschustert.
Na gut, aber davon ist ja auszugehen bei einem Passagierschiff eigentlich, ne?
Ja, nur normalerweise baut man, also es gibt scheinbar spezielle Waffen, sagen wir mal, ich nenne die jetzt mal Adapter für solche Geschichten. Wenn man vorhat, einen Kreuzer umzubauen, beziehungsweise einen Transatlantikliner umzubauen in einen Hilfskreuzer, die Eber war jetzt nicht unbedingt dafür, ausgerüstet.
Ja, also im Endeffekt könnte man sagen, denen fehlte ein siebener Schlüssel.
So ist es. Aber egal. Wurde gemacht, provisorisch, aber egal, es funktioniert. Irgendwie wird es funktionieren. Und dann kamen neue Befehle. Und ich sag mal so, du solltest ja, also du bist davon ausgegangen, dass es ein Hilfskreuzer wird. Also das heißt, du fährst irgendwo raus und machst Action.
Ja.
Du machst Krieg im Endeffekt. Aber nein, die Befehle sind folgende. Da du schon wie ein britisches Schiff aussiehst, es wird entschieden, dich als eine U-Boot-Falle zu nutzen.
Ich verstehe. Darf ich den Plan? Ich bin jetzt Oberst, Freiherr von Schnuselberg und habe den Superplan. Und zwar, wir tun so, als wäre das Schiff havariert. Und drumrum warten deutsche U-Boote und machen Piefpaff, wenn andere englische Schiffe zur Rettung kommen. So hätte ich es gemacht.
Zu der Zeit sind U-Boote zwar da und im Kommen, aber die zeigen noch nicht ihre volle Wirkung. Mhm. Aber man hat sich schon mal, zumindest bei den Briten, haben sich schon mal Sorgen gemacht um diese U-Boote, denn man hat, wie gesagt, diese sogenannten U-Boot-Fallen gebaut. Bedeutet, es sind Handelsschiffe oder halt Passagierschiffe, die von U-Booten angefallen wurden. Wir kommen wieder zu unserem Prisenrecht. Wenn ich ein Schiff anhalte, dann hat dieses Schiff mir zu folgen, also meinen Anweisungen zu folgen, oder ich zerschieße es. Das war mit Kreuzern, die an ein Schiff ranfahren, das Schiff kann man wegmanövrieren, immer ein bisschen kompliziert. Wenn ein U-Boot plötzlich aus Wasser, also von unter Wasser auftaucht und sagt, hallo, ich habe dich jetzt festgenagelt, jetzt habe ich gewonnen, war das, sagen wir mal, ein bisschen unfair den ganzen Handelsschiffen gegenüber. Mhm. Und deswegen hat man sich gedacht, okay, wir tarnen Handelsschiffe, beziehungsweise wir tarnen Hilfskreuzer als Handelsschiffe, und sobald ein U-Boot auftaucht und sagt, hallo, du folgst jetzt meinen Anweisungen, klappen plötzlich irgendwelche Fake-Wände auf, da kommen die Kanonen raus und dann ballert man voll auf die U-Boote und somit haben die U-Boote auch keine Chance. This is not even my final form. Auch von den U-Booten noch nicht die final form, weil ich weiß nicht, ob du jemals ein U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg gesehen hast. Das war eigentlich ein Schiff mit Schiffskanonen, also wirklich mit 2 bis 3 Kanonenrohren, welches nur halt unter Wasser fahren konnte und wieder hoch. Mhm. Denn die U-Boote, die wir so heutzutage kennen mit Torpedos und so weiter, damals waren Torpedos so schlecht, dass man eher sich auf die Kanonen verlassen wollte.
Ja, verstehe.
Und das hat man sich so ein bisschen als Inspiration genommen bei den Deutschen. Die haben sich gedacht, okay, wenn die Briten sowas machen, machen wir sowas auch. Nur wir machen es anders. Wir haben ja ein Schiff, was wie ein britisches Schiff aussieht. Also fahren wir jetzt einfach mal die südamerikanische Küste hoch und runter, bis wir eine britische Flotte finden. An die hängen wir uns mit unserem pseudo-britischen Schiff ran. Und nachts, wenn die alle schlafen, kommen nicht die Ninjas, aber oder die Samurai, sondern da ballern wir einfach drauf los und da weiß niemand, woher diese Schüsse kamen. Es bricht Panik aus und vielleicht gibt es dann noch mehr Friendly Fire und es wird quasi Chaos geben und dann haut die Kap Trafalgar beziehungsweise die Fake Carmania einfach ab.
Das ist der bescheuertste Plan, den ich jemals gehört habe. Das ist ja, als ob das niemandem auffällt.
Es ist der beste Plan.
Das fliegt doch sofort auf. Das ist doch, auch nachts haben doch die Leute irgendwelche Menschen mit Ferngläsern draußen. Also, es ist Krieg, Leute. Es ist Krieg. Ihr könnt doch nicht alle pennen gehen. Da muss doch einer zumindest mal nachts mit dem Fernglas mal gucken, was abgeht. Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein, dass das der Plan ist.
Es ist der 4. September.
Ach Gott.
Die Fake Carmania fährt ausgestattet mit 2 Geschützen, 6 Kanonen, einigen Maschinengewehren und einer Schrotflinte los.
Die Schrotflinte ist wichtig.
Du fährst jetzt die Küste hin und her. Die Küste von Südamerika. Einmal hoch, einmal runter, einmal hoch, einmal runter. Du fährst mehrere Tage hoch und runter und du findest kein einziges Schiff.
Warum auch? Südamerika ist nicht im Krieg.
Aber die Briten fahren da wohl ab und zu mal rum.
Ja, gut. Aber wenn ich es jetzt wäre, also sagen wir es mal so, wenn du jetzt der normale, du bist jetzt ein normaler Typ, ne? Du hast jetzt nicht unbedingt einen Todeswunsch. Ich würde weiterfahren. Ich würde weiter rauf und runter fahren. Auch wenn keiner kommt, ist doch egal. Hauptsache, mich erschießt keiner.
Genau so hast du dir das auch wahrscheinlich gedacht. Es läuft ja.
Ich möchte übrigens sagen, Herr Pistorius, Entschuldigung, ich bin keine große Hilfe. Streichen Sie mich schon mal raus im Zweifel. Das taugt nicht lange.
Das taugt nicht lange. Was auch nicht lange getaugt hat, waren deine Kohlevorräte.
Ah, kann ich noch mal vielleicht irgendwo das Orchester anheuern? So eine Mariachi-Band von der südamerikanischen Hafenstadt.
Nee, du denkst dir aber so, okay, wir haben genug Kohle, um nach Trinidad hochzufahren. Aber das wird noch einige Tage dauern und du fährst halt los von irgendeinem Punkt. Ich kann dir nicht genau sagen, wo du warst. Und es ist der Abend des 13. September und ihr legt an irgendeiner Bucht an, Und das Schiff bleibt erstmal stehen, weil nachts fährt man wohl, es ist zu gefährlich, da sich vorzubewegen. So seid ihr leise irgendwo, quasi das Schiff steht irgendwo, ist vielleicht nicht so ganz sichtbar, wenn es nicht in Bewegung ist. Mhm. Und ihr geht ins Bett.
Das heißt, wir machen jetzt genau das, was wir, was wir sagen, was die anderen machen, damit wir denen einen Hinterhalt stellen. Das ist natürlich super schlau. Habe ich irgendwie so einen Hans-Jürgen mit Fernglas wenigstens rausgesetzt?
Hans-Jürgen mit Fernglas steht und guckt und es passiert nichts. Es ist Nacht. Alle schlafen.
Auch Hans-Jürgen.
Auch Hans-Jürgen wahrscheinlich, ja. Aber es ist nicht schlimm. Alle schlafen und der nächste Morgen bricht an. Du gehst ganz normal an deine Position in deiner Kapitäns
Kajüte.
Kommst aus der Kajüte raus, gehst auf die Brücke und Hans-Jürgen meldet, Achtung, Achtung, eine Rauchsäule auf der anderen Seite dieser unbewohnten Insel, an der du gerade quasi geparkt hast. Und man meldet, es sieht wie ein Handelsschiff aus, man erkennt es aber nicht so wirklich, aber es müssten die Briten sein.
Hm, ich bin ja skeptisch. Ich bin ja skeptisch, weil ich habe ja schon einen Plan präsentiert. Vortäuschen einer Havarie und alles platt machen.
Das mit der Havarie, ja, wäre eine Idee tatsächlich. Aber du gibst den Befehl, die Insel zu umrunden, um eine klare Sicht auf das Ziel zu bekommen. Und dann überlegst du weiter, wie es geht. Hängst du dich ran, schießt du direkt los, mal gucken, was man so macht. Und Hans-Jürgen meldet nochmal, Herr Kapitän, es ist wie erwartet ein britisches Schiff. Es sieht aber haargenau aus wie unsers. Du nimmst selber das Fernglas in die Hand und scheiße, es ist die Carmania, die echte.
Ja, das ist ein Problem. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Ich sehe das Spider-Man-Meme vor mir. Mit Booten. Ich sehe unser Cover vor mir in diesem Moment. Das ist ja fantastisch.
Das Problem ist auch noch, die echte Carmania hat genau das gleiche Problem. Und meldet, fuck, da sind wir.
Da sind wir.
Jemand hat einen riesigen Spiegel ins Meer gebaut.
Das ist quasi hier, das Philadelphia-Experiment. Hieß es so? Ich glaube schon, ne?
Ja, ja.
Das ist quasi in real life.
Naja, Alarmstufe rot. Du funkst quasi in die weite Welt dein Standort und ein SOS. Weil ich meine, was soll man denn sonst noch machen?
Weil jetzt hilft auch nichts mehr. Ich würde ja, ich weiß, was ich machen würde. Ich würde das andere Schiff versenken und so tun, als wäre ich die.
Dazu kommen wir gleich noch. Jedenfalls, ja,
quasi Face-Off im Körper des Feindes.
Und das gleiche Schiff quasi auf dem Kammer von vorne, weißt du? Naja, jedenfalls, beide Schiffe fahren ins offene Meer, weil ich meine, um die Insel herumzukreisen, bringt ja auch nichts. Und das Problem ist, beide waren Hilfskreuzer, beide waren provisorisch mit Waffen ausgerüstet, beide hatten nur so ein paar Kanonen, die irgendwie an den Seiten hingen. Mhm. Und da ging es in ein klassisches Schiffsgefecht rein. Also wirklich wie früher bei den Holzschiffen, bei den Piraten, die aufeinander geballert haben aus allen Rohren.
Ja, aber der Unterschied ist, ein Schiff konnte sich bewegen und eins nicht, oder nicht? Oder konnten die sich auch bewegen, auch wenn sie kaputt waren da? Oder war die Rauchsäule überhaupt nicht wegen eines Schadens, sondern nur, weil die da gefahren sind?
Das war nur der Fahrtwind quasi.
Das waren
die Schornsteine, die gepustet haben. Jedenfalls, wie gesagt, ihr fahrt beide aufs offene Meer und die Carmania schießt zuerst, also die echte Carmania, und verfehlt euch. Ihr habt aber getroffen. Und dann kommen die nächsten Schüsse. Die schießen auf euch, ihr schießt auf die. Nach wenigen Minuten beide Schiffe stehen in Flammen. Beide Schiffe stehen in Flammen und fahren unkontrolliert beide quasi geradeaus, aber der Winkel ist so, dass sie sich immer weiter zueinander treffen nähern. Sie sich. Und in dem Moment sind wir so ein bisschen bei Boarding Action.
Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Enterhaken? Wo ist mein Enterhaken? Ich brauche meinen Enterhaken. Sucht mir den Enterhaken. Ich nehme die Schrotflinte und auf geht's.
Du hast zwar nicht den Enterhaken, aber du und die Besatzung und auch die gegnerische Besatzung haben dann angefangen rumzuballern mit deren Handfeuerwaffen, mit deren Maschinengewehren, du mit der Schrotflinte. Ihr habt so lange geschossen, bis die echte Carmania irgendwann mal die Kontrolle komplett verloren hat, sodass die nur noch brennend irgendwo in irgendeine Richtung gefahren ist. Mhm. Eure Carmania hingegen ist nicht weitergefahren, weil sie anfängt plötzlich zu kippen.
Oh, das ist ein größeres Problem, würde ich sagen.
Und die kippt verdammt schnell. Also, du befiehlst, Rettungsboote ins Wasser zu lassen.
Klar.
279 Leute kommen runter und der Rest um 1.10 Uhr am 14. September 1914 geht mit dem Schiff unter.
Wie viele waren Besatzung nochmal?
Knapp 300, irgendwas zwischen 300 und 320.
Also gar nicht so viel, die meisten haben es geschafft.
Die meisten haben es geschafft, aber du bist ein guter Kapitän und du gehst als letzter vom Bord.
Also gar nicht.
Also gar nicht. Und du singst und du singst und das Lied ist leider nicht zu Ende gesungen worden. Denn du gehst mit dem Schiff unter. Die echte Kamania aber, die ist genauso schwer erwischt worden und sie fängt auch an zu sinken.
Das ist jetzt ganz schlecht. Jetzt haben wir zwei sinkende Schiffe mit Deutschen und Engländern, die jetzt beide in Rettungsbooten irgendwo im Atlantik rumpaddeln und nicht wissen, wohin.
In der Nähe war ein deutsches Handelsschiff. Das deutsche Handelsschiff hat deinen Funkspruch erhalten. SOS, wir werden von den Briten beschossen. Mhm. Die Briten aber haben den gleichen Funkspruch rausgebracht.
Wir
werden von den Briten beschossen. Das deutsche Handelsschiff guckt sich das an, sieht zwei identische Schiffe gerade untergehen, dreht um und verpisst sich.
Ja, hätte ich aber auch gemacht. Ich hätte auch gedacht, ich bin hier in einem ganz komischen Film.
In dem Moment, als das deutsche Handelsschiff abhaut, fängt sich die echte Kamania wieder ein bisschen. Sie sinkt langsamer. Sie sinkt nicht so schnell wie deine Kamania, aber sie sinkt ganz, ganz langsam, dass die am nächsten Tag immer noch über dem Wasser steht, bis die Royal Navy eingetroffen ist.
Wo sind denn meine Leute mittlerweile mit den Rettungsbooten hingepaddelt?
Die sind tatsächlich, die sehen in der Ferne auch eine Rauchsäule und denken sich so, okay, das ist unsere einzige Chance. Scheißegal, volle Kanone drauf. Mhm. Und es ist der Kohledampfer Eleanor Woehrmann.
Natürlich, Eleanor Woehrmann.
Eleanor Woehrmann ist ein deutscher Kohledampfer und er sammelt die ganzen Leute ein, denn auch er hat den Funkspruch gehört, hat aber ein bisschen länger gebraucht, weil es ein Kohledampfer ist. Also so ein Billo-Kohledampfer halt. Naja, die Geretteten werden nach Buenos Aires verfrachtet. Der Rest, wie gesagt, die Briten, ich glaube auf der britischen Seite sind, glaube ich, zwei Leute gestorben oder sowas. Mhm. Und das war sozusagen der erste Kampf der Welt zwischen zwei Hilfskreuzern. Und sogar später Winston Churchill hat der Crew der echten Kamania gratuliert.
Der war damals, glaube ich, Kriegsminister, ne?
Der war damals Minister. Ich glaube, der war auch in der Marine irgendwo vorher. Also der hatte ja mehrere Stationen. Und auf jeden Fall, ja, er hat sich drum gekümmert. Und das war, wie gesagt, der erste Kampf von solchen Schiffen. Du bist damit untergegangen. Kanonenboot-Eber-Erfahrung hat dich leider nicht gerettet.
Aber immerhin, ich hab mal gegen mich selber gekämpft in einem Schiffsgefecht. Das ist ja auch schon viel wert.
Und wie gesagt, das ist so ein Fall von, da habe ich mal gelesen, einen Kommentar fand ich sehr, sehr gut, was du gerade gemeint hattest. So von wegen, okay, die Gewinner sagen, die sind die Gewinner, klar, ne? Mhm. Also die Gewinner geben sich als die Briten aus. Das wäre eigentlich eine Idee, ne? Wenn die echte Kamania untergegangen ist und die Fake-Kamania eigentlich gewonnen hat und dann sich aber als die echte Kamania ausgegeben hat, ne?
Ja, aber das funktioniert, glaube ich, nur eine begrenzte Zeit, weil irgendwann musst du ja, also die haben ja alle deutsche Uniformen an und so.
We have been fired upon by the Germans. They were fake.
Es gibt so ein schönes Meme, es gibt ein schönes Meme von so einem Counter-Strike-Match, wo irgendjemand sagt, I think we have a Russian on our team. Und dann meldet sich dieser offensichtliche Russe und sagt, no, 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 who's your president? Michael Jordan. Amerika, Amerika. Ja, ungefähr so, nur ganz anders war es in deiner Geschichte.
So ungefähr hätte es ausgehen können, das wäre schön. Aber nein, leider ist es tatsächlich genau so einfach, wie es dann halt nun mal war. Ne? Das Fake-Schiff war überrascht, hatte keine wirklichen Waffen dabei und das echte Schiff, was halt ein bisschen besser ausgestattet war, auch fast untergegangen ist, auch fast ausgebrannt und fast gesunken, aber auch alles nur fast. Und
aber die Briten sind auch gerettet worden dann, nehme ich an, von dem anderen, ja.
Genau, ich meine, wie gesagt, da sind zwei Verluste zu verzeichnen. Und wie gesagt, der erste Kampf zwischen zwei Nicht-Kampfschiffen in einem Krieg, zumindest in, ja doch, eigentlich schon. Eigentlich waren das die ersten zwei Hilfskreuzer, die jemals aneinander geraten sind und auch sich bekämpft haben. Dabei war es auch nur das gleiche Schiff. Nur nicht ganz.
Eine großartige Geschichte. Ich mag sie sehr gerne und ich bin für im Körper des Feindes sowieso ja immer zu haben, wie du weißt.
Ich hatte überlegt, wie ich diese Episode nenne. Ich habe überlegt, eine Prise Boot. Aber im Körper des Feindes finde ich
Boat off
im Körper des Feindes. Spoilert leider ein bisschen, aber finde ich gut.
Tatsächlich. Nehmen wir trotzdem. Gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Das war Heldendumm. Eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk. Mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des History-Telling-Netzwerks. Falls du Heldendumm unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft jede Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendumm.de.